Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe lange überlegt, ob ich heute Morgen überhaupt hier reinkomme. Aber einmal klar ist, es nicht zu brechen. Ja, damit ihr es alle wisst. Einmal klar ist nicht zu brechen. Und ihr müsst schon auch wirklich jetzt genau aufpassen, was ihr sagt, da Technikchef und Veggie, wann ihr was sagt und wie ihr es sagt. Nur damit ihr es wisst, Freunde der Sonne.
Puh, Effe, Effe, Effe Kleis.
Ja, so sieht's aus.
Ja,
Ja,
Effe, Effe
scheißegal, ne?
Kleis. Vor
Ja.
25 Jahren, Pressekonferenz, legendär.
Ja, legendär, Freunde der Sonne. Aber ich sag mal so.
Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst, ne? Ich warte auf den Tag, wo ich irgendwann im Doppelpass rechts neben mich gucke und da sitzt der schöne Mike. Ich glaube, mir wird einfach alles im Munde stecken bleiben.
Dann werde ich so sagen, dann werde ich genau so werde ich anfangen. Also ich habe lange überlegt, ob ich hier reinkomme. Mich
Wahnsinn.
neben Veggie setze.
Übrigens, letzte Woche haben mir ein paar geschrieben, ob wir irgendwas geraucht hätten vorher. Also es war schön mit dir, muss ich sagen.
Ja, es ist immer wieder schön, aber es war natürlich auch wirklich, also es war letztes Mal war es wirklich Wahnsinn. Muss man wirklich sagen, bevor das wieder so weitergeht.
Und aber wer sich im Doppelpass neben mich setzt und
Oh.
dann Effe
Oh.
imitiert und dabei so gut aussieht wie du, der braucht vor allen Dingen eins.
Eier, wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner.
Da sind wir mittendrin, Tiger. Also, was machen wir heute? Wir reden heute über Toni Kroos vielleicht zuerst, oder? Also es ist also liebe Leute da draußen, ihr müsst euch das mal vorstellen. Mein WhatsApp-Kanal ist geflutet mit. Also wir müssen auf Toni Kroos eingehen. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn mit dem los? Also es war auf jeden Fall übers Wochenende wild mit Thomas Wagner. Nicht einfach nur Wahnsinn, sondern es war wild, weil du schon auf Zinne warst, bevor überhaupt das Wochenende angefangen hat.
Ja, also ich habe mir letzte Woche natürlich auch, wir hören ja ab und zu auch bei der Konkurrenz und die Gebrüder Groß machen ja einen Podcast,
Die
den
uns
man,
übrigens auch hören.
ja, das ist,
Felix jedenfalls. Schöne Grüße an dieser
ja,
Stelle.
schöne Grüße, das ist ein sehr fluffiger Podcast, die machen gutes Programm. Dann bin ich über die üblichen Aussagen von Toni Kroos über den HSV gestolpert. Er wäre froh, dass Steffen Baumgart entlassen wäre. Dann könnte er wieder hemmungslos gegen den HSV sein. Da finde ich, das muss man als Fan oder als Anhänger einfach ertragen. Ich weiß nicht, was. Also, frage ich mich, was ein so erfolgreicher Fußballer überhaupt mit dem HSV hat, aber er hat halt einfach keine Sympathien dazu, dann ist das auch völlig okay. Was ich absolut, und das meine ich ganz ernst, überhaupt nicht okay finde, ist dieses Bruno Labbadia-Bashing. Sein Bruder hat ja gesagt, dass der im Gespräch sei. Und dann hat Toni Kroos sich dazu hinreißen lassen, zu sagen, ja, aber dann brauchen sie ja Weihnachten schon wieder einen neuen Trainer. Ich habe mir das mal rausgesucht. Also, der hat begonnen in Darmstadt, ist da aufgestiegen, Bruno Labbadia. Kräuter Fürth ist er Sechster in der zweiten Liga geworden. Bayer Leverkusen hat er ins Pokalfinale geführt, den HSV ins Europapokalfinale plus das Wunder von Karlsruhe in der Relegation. Also ja, 6 Spiele vorher bei völlig hoffnungsloser Situation übernommen hat. Stuttgart gerettet, zweimal nach Europa geführt. Den HSV habe ich gerade schon gesagt mit der Rettung. Wolfsburg gerettet und nach Europa geführt, bei Hertha solide und das letzte in Stuttgart, das war eine schlechte Station, gar keine Frage. Aber bei der Bilanz frage ich mich, wie man überhaupt, es gibt ja immer wieder so, ach, der schöne Bruno und so, manchmal habe ich das Gefühl, die Leute, die den kritisieren, haben vielleicht ein Problem damit, dass der noch so fit und gepflegt ist oder sowas. Und bei Toni Kroos war es ja in seiner Anfangszeit, in Leverkusen war Labbadia sein Trainer, der hat dann Rolfes und Vidal ab und zu vorgezogen. Und es gibt ja noch die Geschichte, dass sein Berater Volker Struth mit Rainer Kallmund zusammen die Kühne-Millionen damals betreut hat. Weil Kühne hat ja Geld gegeben und hat gesagt, ich habe keine Ahnung. Und da wurden solche Granaten wie Bobby Wood, die wurden mit 3 Millionen Verträgen ausgezeichnet. Und Bruno wollte das irgendwann nicht mehr mitmachen und dann hat er seine Papiere bekommen, trotz Platz 10. Übrigens die beste Platzierung, die der HSV in den letzten Jahren hatte in der Bundesliga. Und dann fühlt sich Toni Kroos, der seit Jahren den Respekt der deutschen Journalisten vermisst, der 2014 mit den Journalisten ein Jahr nicht spricht, weil er nicht zu Europas Fußballer des Jahres gewählt wird, der in einer unmöglichen Art und Weise den Kollegen Nils Kaben attackiert nach einem Champions-League-Finale, in dem Liverpool wirklich die bessere Mannschaft war und der zu seiner eigenen Verabschiedung nicht kommt nach München, Der fordert also immer Respekt an und lässt sich auf so eine billige, unterirdische Art und Weise über einen erfolgreichen Bundesliga-Trainer aus. Das finde ich absolut bodenlos, muss ich wirklich sagen. Und verstehe ich gar nicht. Ich habe ihn bei der EM erlebt, da war er locker drauf, war cool auch im Gespräch mit den Journalisten. Also ich weiß nicht, wie du es findest. Ich sage, puh, da hat einer ganz schön faul gespielt.
Lieber Felix, wenn ihr jetzt wirklich zuhört, dann ist es tatsächlich auch, ich muss es unterschreiben, was Thomas sagt, es ist immer Licht und Schatten bei Toni Kroos gewesen. Fand ich immer schon. Ich habe den ein paar Mal in der Mixzone mitbekommen, wie er da teilweise auch, wie soll ich sagen, Reporter angegangen ist. So nach dem Motto, überleg dir mal gut die Frage. Wenn es eine bessere Frage ist als das letzte Mal, dann können wir das machen. Ansonsten machen wir es lieber nicht. Also es waren so ein paar Sachen dabei, wo ich so denke, wenn man so ein paar Jahre in dem Geschäft ist, dann glaube ich, kann man eine gewisse Coolness schon an den Tag legen. Und dann legt man nicht alles auf die Goldwaage und weiß auch, dass es ein Geben und Nehmen ist und weiß auch, dass man eine gewisse Verpflichtung hat. Und das gehört eben einfach auch zum Job mit dazu. Das hat noch lange nichts mit Bruno Labbadia und dem Satz zu tun oder den Sätzen, die er da so gesagt hat. Das ist aber mal das eine, weil ich glaube, man muss es vielleicht einfach nochmal einordnen, dass es eben nicht so ist, dass Reporter zu Kreuze kriechen müssen, damit sie ein Interview bekommen, sondern dass es einfach auch part of the deal ist. Das ist das eine. Und das andere ist, es hat ja immer dann gefühlt so nachtreten, wenn man mit der Karriere zu Ende ist. Dass man dann einfach auch nochmal so einen raushaut an der einen oder anderen Stelle, was einem wehgetan hat, was einem vielleicht nicht gefallen hat und so weiter. Und der Verdacht, den du hast, dass es da vielleicht was Unausgesprochenes gibt zwischen den Parteien, das mutet genauso an und das hat er nicht nötig. Also Toni Kroos, ich glaube, darüber müssen wir uns nicht streiten, ist wirklich einer der besten Fußballer ever gewesen und auch des deutschen Fußballs gewesen. Und ich glaube, gerade wenn man sich so eine Position erspielt hat, dann sollte man vielleicht einfach auch diese Position noch einfach mitnehmen und einfach stolz drauf sein, was man geleistet hat, weil man torpediert sich ja im Grunde genommen selber. Also das, was man geleistet hat, bröckelt dann durch solche Geschichten. Aber jetzt ist noch ein Aspekt, den ich gerne schon auch noch mit reinspülen will. Es ist ein Podcast. Und es ist ein Podcast zwischen Brüdern. Und das ist ja zwischen uns auch ein bisschen so. Manchmal schaukeln sich Dinge so hoch. Und es ist nicht so, dass wir dazu nicht stehen könnten. Aber man hätte sie vielleicht unter anderen Bedingungen anders gesagt. Das geht uns ja hier manchmal auch so. Aber es ist auch, macht auch eben auch Spaß.
aber der Unterschied ist ja, dass wir sagen ja auch Sachen, aber wir fordern ja nicht irgendwie öffentlich, wenn wir zum Beispiel mal Uli Hoeneß kritisieren oder so, dann fordern wir ja nicht öffentlichen Respekt von Uli Hoeneß für unseren Podcast. Ich finde, über jemanden zu reden, also ich verstehe das einfach gar nicht, muss ich ehrlich sagen, und finde, das ist einfach schlechter Stil. Und also wie gesagt, erfolgreiches Format, ein gutes Format, sonst würde ich es mir ja auch nicht anhören oder du auch nicht. Aber wenn du sagst, falls ich Felix das nächste Mal sehe oder wenn du sagst, er hört uns eh, dann kann man einfach sagen, ich fand das einfach total unnötig und finde, das ist überhaupt kein Stil. Tut mir leid.
So ist das. Jetzt könnte man natürlich auf die verrückte Idee kommen und sagen, hat Merlin eigentlich alles richtig gemacht? Als Interimstrainer.
Komm, lass uns das aber jetzt ganz ehrlich, wir haben letztes Mal so viel über den HSV geredet, lass uns mal mit dem Topspiel anfangen vom Wochenende. Also das ist schon noch großer Fußball zwischen Dortmund und Bayern. Ich will jetzt nicht, dass der HSV ständig immer ganz, ganz oben steht. Nee, ehrlich, wir müssen das schon auch mal einordnen.
Ja, wir müssen das einordnen, aber ich würde gerne auf jeden Fall nachher nochmal drauf kommen. Aber
ja, klar, natürlich auch auf Zauberer Merlin können wir natürlich gerne nochmal hinkommen.
Aber auf das Topspiel, hast du gerade Topspiel gesagt?
Also, das Topspiel am Samstagabend, Borussia Dortmund gegen Bayern München.
Ja, also das war so deklariert. Als Topspiel.
Ich fand, das war auch ein gutes Spiel.
Fandst du?
Ja, fand ich.
Mich hat's gelangweilt ohne Ende. Echt? Ernsthaft, mich hat's gelangweilt ohne Ende.
Das verstehe ich nicht. Warum hat's dich gelangweilt?
Weil ich fand, dass es, ein Spiel, das 1-1 dann ausgeht und ein Spiel, das irgendwie dann kommt wieder, also ich kann es auch mittlerweile nicht mehr hören, das Kopfballungeheuer Musiala, er hat halt dann nochmal ein Kopfballtor gemacht.
Ja, aber das ist doch trotzdem, muss man sagen, der Junge hat vorher noch nie ein Kopfballtor gemacht. Ja, das war jetzt sein viertes oder fünftes. Ja, und wie er den runterdrückt, finde ich schon stark. Er steht zwar frei, aber das verstehe ich jetzt nicht.
Ja, aber dass man daraus irgendwie immer jedes Mal macht man da irgendwie so eine riesen Nummer draus. Ich fand das Spiel mittelmäßig. Ich fand das Spiel jetzt nicht überragend. Ich fand nicht, dass beide Mannschaften da jetzt irgendwie ein über sich hinausgewachsen sind und so wie es dann hieß, Borussia Dortmund bis an die Grenze gegangen ist. Und also es gab ja so ein paar Einordnungen, wo ich dachte so, oh Leute, was für ein Spiel habt ihr da gesehen? Ich fand, es war ein normales Fußballspiel auf einem guten Niveau, aber es war jetzt kein Klassiko, wo du jetzt sagst, so, oh wow, das ist das Spiel, worauf ich mich das ganze Jahr über gefreut habe und es ist genauso erfüllt worden. Das war es einfach nicht. Es war ein okayes Fußballspiel, das 1-1 ausgegangen ist. Ja, aber
dann frage ich dich, an wie viele Spiele in den letzten 20 Jahren zwischen Dortmund und Bayern kannst du dich denn erinnern, wo du sagst, das war ein Wow-Spiel? Es ist doch ganz oft so, dass du bei Spielen, die total überfrachtet sind im Vorfeld, dass da überhaupt nicht sowas gut, also da habe ich schon, ich würde sagen, 80% der Fußballspiele zwischen Bayern und Dortmund waren schlechter als das vom Samstagabend.
Fand ich nicht. Also ich fand's überschaubar. Aber nochmal, da kann man eine getrennte Meinung sein. Aber es ist wirklich so, dass ich dachte so, ja, Top-Spiel heißt es, aber
ich glaube, wenn wir hier so weitermachen, dann brauchen wir vor Weihnachten, müssen wir nochmal den Trainer, den Podcaster wechseln, ne? Oder sowas. Also ist ja Wahnsinn.
Freunde der Sonne, also ich muss mal. Nein, ich fand, es gab an diesem Wochenende deutlich bessere Spiele als das. Aber
nee, gut. Also das sehe ich anders. Ich sehe es deshalb anders. Also es ist ja natürlich nicht mehr dieses Spiel, was es mal war, so vor 10 Jahren, Ära Klopp oder später, wo man das Gefühl hatte, das ist immer Augenhöhe. Wir haben letzte Woche auch schon darüber gesprochen, dass die Bayern, glaube ich, alleine der Etat für die Lizenzspielermannschaft liegt bei 110 Millionen höher. Das sieht man halt auch, dass die Bayern in diesem Jahr ein Stück über allen anderen stehen. Und dann ist es aber trotzdem in Dortmund immer noch dieses Jahr, die Bayern kommen, dann ist man angezündet. Und ich finde, was Borussia Dortmund gegen diesen Gegner gespielt hat, der, sagen wir mal, mit Ausnahme des Spiels in Barcelona, was ja auch ein Spiel war, was ja absurd war, weil beide so viele Chancen hatten. Es gab zwar auch die Unentschieden gegen Leverkusen und Frankfurt, aber da waren die Bayern ja hoch überlegen. Ich finde, dass das Dortmund in der ersten Hälfte richtig gut gespielt hat. Und wenn du das Spiel dann genau beobachten kannst, ich war im Stadion und konnte es sehen, wie da auf engstem Raum es sowohl taktische Dinge gibt, als auch gruppendynamisch, wie Dortmund das verschoben hat, wie sie eigentlich über einen einfachen Trick, aber vorher so auch besprochen, durch Gittens in Führung gehen. Das Tor musst du übrigens auch mal so machen, wenn du von der Mittellinie auf Manuel Neuer zuläufst und in der zweiten Hälfte die Bayern ihre ganze Klasse ausspielen, dann bin ich da bei Fachmagazinen wie im Kicker oder sowas, die dem Spiel eine Spielnote 2 oder 2,5 geben. Es war für mich ein richtig gutes Fußballspiel. Das war kein überragendes Spiel. Dafür hat vielleicht auch ein bisschen das Spektakel gefehlt. Aber da war schon sehr, sehr viel individuelle Klasse dabei.
Harry Kane fällt aus. Ist das ein Problem jetzt mit dem Pokal?
Kannst du das gerade nochmal nachmachen, wie du gerade auf meine Analyse so, war das jetzt so zustimmend, gelangweilt? War das so, was redet der heute Morgen schon wieder?
Nein, das würde ich doch bei dir nie wagen. Also ich fand, das ist einfach alles gesagt damit. Also ich habe wen ich wirklich feier und wen ich auch wahnsinnig sympathisch finde und wer eine Wahnsinnsentwicklung genommen hat, ist Gittens, der für, muss man sich mal überlegen, für 90.000 Euro kam. ich weiß jetzt nicht, was er wert ist. Wenn man ihn verkaufen würde, dann wäre er wahrscheinlich auch irgendwie sowas um 90 Millionen wahrscheinlich, würde man da verlangen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich finde so einzelne Punkte, die man aus dem Spiel rausnehmen kann, die aufgefallen sind, das fand ich gut und fand ich sehr, sehr geil für den Fußball. Ich fand, Sabitzer hat sich wieder total gefangen. Ich fand, Schlotterbeck hat ein gutes Spiel gemacht, bei dem ist es ja immer so Licht und Schatten. Fand tatsächlich einfach auch, dass Kimmich eine richtig gute Rolle wieder gespielt hat. Ich fand, dass jemand wie Girassi so ein bisschen blass geblieben ist. Also ich fand insgesamt alles okay, aber eben nicht jetzt so, dass es mich vom Hocker gerissen hätte.
Nochmal. Ja, aber Fußballspieler auf dem Niveau müssen, finde ich, auch nicht immer vom Hocker reißen.
Findest
wenn die einen,
du?
Nee, also, muss ja. Es nicht. Dann ist es ja Spektakel und dann sind viele Fehler dabei. Wenn Borussia Dortmund in der ersten Hälfte fast perfekt sich an alles hält taktisch, die Bayern individuell nicht so groß werden lässt und die Bayern dann ihre Klasse aber im zweiten Durchgang so ausspielen, dann bleibe ich dabei, dass das ein gutes Fußballspiel war. Bin bei deinen einzelnen Beurteilungen fast bei allem bei dir, außer bei Sabitzer, den ich grundsätzlich für einen guten Spieler halte. Der war am Samstag für mich einer der Schwächsten. Ich finde, dass Netscher richtig gut gespielt hat. Jetzt sieht man auch langsam, warum Sebastian Kehl letztes Jahr 30 Millionen für ihn auf den Tisch gelegt hat. Sehr geschmeidiger Spieler für die Größe, der wie so eine Krake sich unfassbar viele Bälle holt, aber auch damit was anfangen kann. Gittens hast du gerade angesprochen. Girassi fand ich jetzt, den finde ich mit dem Potenzial eines Weltklasse-Spielers, fand ich aber am Samstag nicht ganz so auffällig. Wer, finde ich, auch so ein bisschen eingenordet wurde, weil man ja auch gern so eine Cinderella-Story jetzt draus macht, weil man ja vor dem, wie er damit umgeht, schon auch Respekt zollen muss. Aber Goretzka war am Samstag auch sehr unauffällig, wie ich finde.
Für mich auch.
Und
obwohl er gefeiert wird überall, ne?
Ja, ja, klar, das sage ich ja gerade. Das ist ja so ein bisschen die Geschichte, ey, warst gar nicht im Kader, dann spielst du mal wieder. Mhm. Hat das ja auch in der Champions League zum Beispiel gegen Paris wirklich sehr ordentlich gemacht. Aber auch da interessant, dass Lothar Matthäus sagt, ja, für einen Top-5-Verein in Europa klappt es nicht. Letzte Woche sagt Effe im Doppelpass, ja, der hat 3-4 Superspiele und dann hat er wieder 3-4 schlechtere. Das reicht dann für ganz oben nicht. Also vor 2 Jahren klangen all die Urteile über ihn noch ganz, ganz anders.
Ja,
das ist schon wirklich ein Absturz, auch bei dem, wie er bewertet wird. Ja, und Leimer hinten auf der rechten Seite gegen Gittens, das war dann schon, ich meine, Gittens zu halten, läuferisch, ist natürlich Wahnsinn, was der für ein läuferisches Potenzial, ein Sprintpotenzial hat. Aber Leimer, der sich ja auch, den ich eigentlich im defensiven Mittelfeld für einen richtig guten Spieler halte, glaube nicht, dass das seine Paradedisziplin hinten rechts ist.
Absolut, jetzt kamen die ja natürlich beide irgendwie schön aus der Champions League, auch mit Rückenwind. Ne? Einmal 3-0 gegen Zagreb, Borussia Dortmund in diesem schlimmen Stadion, schlimmes Spiel irgendwie auch. Und die Bayern 1-0 gegen PSG, da hast du aber wahrscheinlich auch ein paar Körner gelassen. Insofern deckt sich das dann auch wieder so ein bisschen mit meinem Eindruck. Wenn der Kicker sagt 2,5, dann ist es ein gutes bis befriedigendes Spiel. Und das deckt sich ja eigentlich auch genau mit meinem Eindruck.
Aber du hast ja so, als ich dich gefragt habe, hast du ja so bräsig getan, als wenn du kurz vorm Einschlafen oder am Abschalten warst.
Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich glaube, das war ein mittelmäßiges oder ein gutes bis mittelmäßiges Spiel. Topspiel ist mir dann immer zu dick. Ich verstehe das Marketing, aber ich habe da andere Spiele gesehen, wie gesagt, nochmal im Vergleich, vielleicht müsste man das auch einfach mal umändern und müsste sagen, hinterher das Topspiel erst ausloben.
Ja, was war denn dann für dich jetzt so das Topspiel am Wochenende?
Also was mir wahnsinnig gut gefallen hat, wir haben da jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, es gibt zwei Spiele eigentlich. Ich fand das Spiel Heidenheim gegen Frankfurt sensationell gut. Mir macht es wahnsinnig Spaß, die Eintracht zu gucken, meistens zumindest. Es gibt immer so ein paar Downer. Aber das war wieder so ein Spiel, was ich einfach grandios fand. Ich muss an dieser Stelle jetzt auch mal sagen, nicht weil Leipzig so wahnsinnig lasch war, aber ich fand das, was Wolfsburg gespielt hat, obwohl wir beide jetzt nicht unbedingt die Riesenfans des VfL Wolfsburg sind, garantiert nicht. Aber auch das fand ich einfach ein sensationell cooles Spiel. Hat Spaß gemacht zuzugucken, weil auch viel mehr drin war, gebe ich zu. Ja, also natürlich, du hast diese Problematik mit Marco Rose, du weißt nicht, was mit Leipzig im Moment gerade los ist. Warum ist es passiert, wie konnte es passieren, dass die sich einfach überhaupt, dass die gar nicht mehr klarkommen? Wolfsburg nutzt das aus. Frankfurt, eine komplett andere Mannschaft, derselbe Trainer. Du hast das Gefühl, es ist eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz als in der letzten Saison. Also ich finde, wenn du dir diese beiden Spiele alleine rauspicken würdest, jetzt bin ich noch nicht bei Freiburg und beim Produkt. Das Produkt hat nämlich tatsächlich wirklich irgendwie, es war mir zu pomadig. Da muss man jetzt wieder ein bisschen Sorge haben. Aber auch da SC Freiburg wieder einfach ein geiles Spiel gemacht. Also neben diese drei Spiele fand ich jetzt alle spannender und irgendwie aus Fußballersicht und als Fansicht.
Ach, du fandst das Spiel Leipzig gegen Wolfsburg spannend?
Ich fand das nicht spannend, ich fand es sensationell, weil einfach viel drin war, weil du einfach viel gesehen hast, woran es bei Leipzig im Moment hängt, weil du siehst, dass Wolfsburg einfach auch grundsätzlich einen guten Fußball spielen kann, wenn es will. Ja, das war schon.
Naja, gut, also dann müssen wir nochmal die Begrifflichkeit irgendwann abklären. Also das Spiel Leipzig-Wolfsburg als Topspiel zu deklarieren, weil eine boden- und bewusstlose Mannschaft Leipzig einfach
eine
der schlechtesten Spiele aller Zeiten in der Bundesliga geboten hat und wurde von Wolfsburgern zerpflückt. Also wenn das dann reicht, um zu sagen, das ist Spektakel und deshalb hat das eher das Etikett.
Ja, na klar, Topspiel das verdient wir doch die Bundesliga.
Nein, das hat ja gar nichts mit einem Ausflug von Klasse zu tun. Wolfsburg spielt normal gegen eine Mannschaft, die in keinster Phase Bundesliga-Niveau an diesem Tag verkörpert. Und das kann man dann auch meiner Meinung nach ganz klar nicht als Topspiel. Dann geh in den Zirkus oder geh irgendwo anders hin und guck dir die Spiele an, die ja, dir am meisten Spaß machen. Aber das hat ja gar nichts mit Klasse zu tun. Dortmund gegen Bayern hatte Klasse, Leipzig gegen Wolfsburg hatte auf der einen Seite gar keine Klasse und die anderen haben es an dem Tag wirklich sehr gut ausgenutzt. Also da war ja qualitativ ein dermaßener Unterschied Unterschied von den fußballerischen Skills. Wenn du auf Spektakel gehst oder du willst Entertainment, dann können wir darüber reden, dass das in Leipzig einen hohen Unterhaltungsfaktor hat. Aber mit fußballerischer Klasse hatte das wenig zu tun.
Ja, aber du weißt doch, du weißt doch, dass was Bundesliga, was Fußball für viele, viele Fans da draußen ist. Spektakel, ja, Unterhaltung. Es ist der Sport, liebe Freunde der Sonne.
Auch übrigens Heidenheim gegen Frankfurt. Also Heidenheim, die in der Halbzeit mithalten, die jetzt auch körperlich an ihre Grenzen kommen. Und natürlich ist jedes Spiel im Moment von der Eintracht, wenn Marmoush loslegt, ist das auch ein Spektakel. Genau. Aber das war ja in der zweiten Halbzeit auch ein Klassenunterschied. Das ist kein Ausdruck von Klasse eines Spieles, sondern da hat sich zum Beispiel die Eintracht, die im Moment eine richtig gute Saison spielt, die Top-Spieler hat, völlig verdient nachher durchgesetzt. Und das ist schön anzuschauen, aber für mich lebt dann ein Spiel auf Top-Niveau auch davon, dass beide Gegner zumindest in einer gewissen gleichen Gewichtsklasse sind. Und das war in den beiden von dir genannten Spielen nicht der Fall.
Siehst du, aber da ist es wirklich die Begrifflichkeit. Also für mich ist ein Top-Spiel, und ich weiß nicht, wie es für die Leute da draußen ist, aber für mich ist ein Top-Spiel einfach dann, wenn ich unterhalten werde, wenn ich einfach auch sehe, dass da irgendwie es Bock macht, zuzugucken. Und dazu gehört natürlich auch das Scheitern von RB Leipzig im Moment gerade. Und dazu gehört logischerweise auch ein Marmoush, der alles kurz und klein schießt in der Liga. Und wenn man einfach Fan des Fußballs ist, dann ist doch klar, dass man einfach auch logischerweise Spektakel gerne haben möchte. Und wenn ich dann ein gutes bis befriedigendes 1:1 des FC Bayern gegen Dortmund habe und auf der anderen Seite aber auch schon irgendwie Bock habe und auf Spektakel und ein bisschen Kirmes, und das ist halt einfach auch Fußball, dann ist es nicht so, dass ich vom Niveau, darüber habe ich nicht gesprochen, dass es ein Topspiel im Sinne des Fußballs, des Spiels ist, sondern im Sinne des macht das Lust zuzusehen.
Naja, bei dir ist es ja auch einfach so, ich meine, ich habe auch Lust zu sehen wie oder zu hören, wie du sprichst. Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, boah, diese Stimme, die der hat, dieser Mike Leis, da bin ich ja hingerissen. Wahrscheinlich könntest du einfach 2 Stunden Hörbücher sprechen und die Leute würden gar nicht darauf anspringen, was du da eigentlich sagst, aber sie würden dann einfach nicht einschlafen, wie das ja viele machen, um runterzukommen, sondern sie wären danach aufgeputscht. Aber ich muss schon noch bewerten, was in diesem schönen Mike, das Mike Leis Topspiel wird präsentiert von Erdbeermund. Wahnsinn, was dahinter steckt. Und da sind wir in Sachen Begrifflichkeit gerade ganz weit auseinander.
Ja, das stimmt wohl allerdings, Freunde der Sonne. Ja. Dann sag mir doch mal was, abgesehen von dem Spiel, bei dem Topspiel der Woche, Dortmund gegen Bayern, was war denn so ein Topspiel, wo du sagen würdest, das hat mich noch interessiert, das fand ich noch ganz spannend.
Also wir können gerne über die anderen auch reden. Also es gab, im Moment finde ich es persönlich, Spiele auf normalem Niveau, also wenig Top-Klasse. Man sieht das auch in Europa. Ich finde, dass die Bundesliga dieses Jahr echt große Probleme hat, auch im internationalen Vergleich. Und um auf die Spiele einzugehen, weil es natürlich Themen sind. Die letzten 7 Spiele, Leipzig 6 verloren, 1 unentschieden. Das mit dem Kader, das ist natürlich viel zu wenig. Also guck mal, wer da trotzdem auf dem Platz gestanden hat. Gulaschi, Orban, Henris, Lukeba, Haidara, Kampel, Baumgartner, Openda, Sesko, das sind alles Nationalspieler. Das ist immer noch ein hervorragender Kader. Die haben natürlich auch Verletzungspech, das ist gar keine Frage. Und dieselbige, die sich stellt, ist natürlich Marco Rose, hat gefühlt so die erste große Krise seiner Amtszeit da. Wie viel Kredit hat er? Er hat ja auf der anderen Seite in der Meisterschaft nie das erfüllt, was Oliver Minzlaff gefordert hat. Wenn die Bayern Schwächen zeigen, dann muss man da sein. Das war vor 2 Jahren Dortmund, die es am letzten Spieltag dann weggeworfen haben. Das war letztes Jahr Leverkusen, aber nie Leipzig. Und trotz 2er Pokalsiege, die es in den letzten Jahren gab, hat man das Gefühl, ist der Abstand zu den Bayern nicht kleiner geworden. Und es war als Saisonstart, ich glaube nach 7 oder 8 Spielen war man punktgleich. Jetzt sieht man schon wieder nur das von Uli Hoeneß angesprochenen Fernglas, die Bayern. Das ist einfach zu wenig. Und er spielt ja jetzt am Mittwoch, glaube ich, ist es, gegen Frankfurt im Pokal. Ich wage mal die Prognose, wenn das Spiel verloren geht, dann war es das auch für Marco Rose. Also ich sehe im Moment nicht den Ansatz, wie er den Turnaround schaffen kann. Nur die individuelle Klasse, das habe ich gerade angesprochen. Und gab ja gestern auch einen Abgang. Ruven Schröder geht ja zum Cousin nach Salzburg. Die taumeln ja auch durch die Liga und durch die Champions League. Also Leipzig hat ein fettes Problem, muss man ehrlich sagen.
Aber wie kommt es zustande? Also ich meine, man kann jetzt irgendwie natürlich dann auch rein spielerisch wieder analysieren und kann sagen, wenn du in der 4. Minute schon gleich irgendwie das erste Ding reinkriegst, musst du dich auch erstmal schütteln. Wenn du quasi dann irgendwie in der 5. geht es schon irgendwie schon gleich weiter. Also ist es einfach zu billig, dann zu sagen, so, okay, dann kannst du halt einfach auch schon mal taumeln. Oder müsste man dann sagen, naja, mit der Qualität von Leipzig müsstest du so ein Spiel auch wieder drehen können, weil der VfL Wolfsburg nicht die stärkste Mannschaft der Liga ist.
Na, der VfL Wolfsburg ist ordentlich drin, aber du kannst, finde ich, nicht, wenn du so vorher ausrufst, oh, jetzt müssen wir langsam mal wieder in die Spur kommen und sowas, da kannst du nicht in einer Viertelstunde 0-3 zurücklegen. Das geht halt einfach nicht. Also das sind ja, normalerweise würde ich sagen, so spielt eine Mannschaft, die keinen Bock mehr auf ihren Trainer hat, wenn du dich so in der ersten Viertelstunde...
Okay.
Ja, okay. Also das wäre normalerweise ein Parameter zu sagen, also du kommst in ein Spiel rein, wo ja noch keine, es ist schon schwierig, dass sie viele Verletzte haben, aber sie haben sich vor der Saison bewusst für einen schmalen Kader entschieden, dann kannst du eigentlich nachher nicht jammern, es trifft sie im Moment hart mit Verletzungen und es ist ja oft so, da kommen dann Spieler zurück, die sind zwar wieder fürs Match hergestellt, aber die sind nicht spielfit. Da kannst du vielleicht nach einer Stunde mal ein paar Fehler machen, aber du kannst ja nicht in der ersten Viertelstunde verteidigen wie eine Schülermannschaft, das geht nicht. Und irgendwie auch mit dem, was Marco Rose letzte Woche da in Hoffenheim erzielt hat, ja, mir fehlt die Schärfe, das Bedingungslose, dafür ist er ja schon noch in einer gewissen Art und Weise zuständig. In Mailand zwar nur 1-0 verloren, aber letztlich auch Chancen. Ich meine, die haben in der Champions League nach 5 Spielen 0 Punkte. Also die Bilanz dieser Saison ist wirklich richtig schlecht. Wenn sich Marco Rose nicht vorhin in 2 Jahren Kredit erworben hätte, hätte es sicherlich auch schon einen Wechsel gegeben. Ich glaube, wie gesagt, dass das Frankfurt-Spiel entscheidend wird. Wenn er weiterkommt, hat er sicher Aufschub. Wenn er verliert, war es das meiner Meinung nach.
Also würdest du das ganz klar so einordnen, dass die Jobgarantie, die Marcel Schäfer ihm gegeben hat, auch dann Schall und Rauch ist?
Nee, er hat sie ja vor allen Dingen für dieses Spiel gegeben. Er hat ja nicht gesagt, er ist bis Ende der Saison noch unser Trainer.
Okay.
Ja, also das habe ich schon so verstanden.
Ja, okay. Ja, ich habe es anders verstanden. Ich habe es schon so verstanden. Also das war sehr knapp, sehr klar. So nach dem Motto, nö, daran ist jetzt wirklich... nicht irgendwie zu denken und nicht zu rütteln.
Ich habe also, wie gesagt, wir haben ja heute in Interpretationen über Worte, haben wir ja unterschiedliche Ansätze. Also ich habe verstanden, das gilt fürs Pokalspiel. Und übrigens, du hast gerade eben gesagt, man muss nach dem Produkt gucken. Das Produkt war in der ersten Hälfte die deutlich bessere Mannschaft in Freiburg.
Hilft ja nichts.
Ja, hatten 2 Riesenchancen, aber ich meine, punktemäßig ist die Saison bisher völlig in Ordnung. Und das war ein gutes Spiel, weil bisher wurde ja, selbst wenn die Punkte da waren, wurde ja über das Produkt gesagt, er spielt aber schlechten Fußball. Dann darf man jetzt auch mal festhalten, dass sie in der ersten Hälfte die deutlich bessere Mannschaft waren. Das war ein ordentliches Bundesligaspiel. Ich muss jetzt gucken, dass ich nicht sage, das war ein klasse Spiel. Nein, das war ein ordentliches Bundesligaspiel.
Das war das Top-Spiel.
Ja, genau. Und Freiburg hat sich so ein bisschen aus dieser Mini-Krise rausgeholt. Aber das war natürlich jetzt auch kein Spiel, was mich vom Sockel gerissen hat. Genauso wenig wie das Spiel von Leverkusen bei Union. Dafür sind Spiele von Union Berlin grundsätzlich vom Fußballerischen her nicht attraktiv genug. Aber ich finde, man merkt bei Leverkusen, dass der Kader wieder breiter wird, dass du Alternativen hast, obwohl dir Spieler wie Boniface immer noch fehlen. Und ich glaube, sie haben spätestens nach diesem Unentschieden in Bochum, haben sie jetzt ihren Fokus auch mal wieder auf konzentriertes Spiel über 90 Minuten gelegt. Bin sehr gespannt, wie das am Samstag ausgeht. Du hast eben schon gesprochen, ohne Harry Kane. Wie ist das für dich? Wer ist für dich Favorit im Pokal?
Na, ich glaube, das ist jetzt irgendwie relativ eindeutig. Das sind die Bayern, ganz klar, weil einfach auch Leverkusen nicht jetzt irgendwie so auftritt wie in der letzten Saison. Abgesehen davon, ich wusste gar nicht, dass du Lamborghini fährst. Hätte ich nicht gedacht, dass du.
Lamborghini?
Ja, Lamborghini.
Habe ich jetzt nicht zugehört, oder?
0,6 Promille.
Ach so!
Hattest du doch, oder?
Ist ja auch, muss man sagen, ich will jetzt aber hier nicht den Moralisten machen, und Kompanie hat's ja auch erklärt, aber du bist natürlich mit sowas kein gutes Vorbild. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht drüber sprechen und das sollte man wahrscheinlich auch nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Ja, aber hattest du nicht das Gefühl, nochmal auf das Topspiel zu kommen, dass er da so einen leichten Kater hatte in dem Spiel?
Davis?
Ja.
Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube,
nein, natürlich nicht. Also ist es eben. Es war nur ein kleiner Ausruf, weil ich mir gerade irgendwie so die Frage gestellt habe. Es war ja relativ still. Also es war natürlich eine fette Schlagzeile in dem Boulevard. Aber früher hätte das, glaube ich, irgendwie deutlich mehr gerappelt, oder? Also früher war mehr Lametta in Sachen Lamborghini und 0,6 Promille bei den Bayern. Finde ich. Aber gut, lass uns das auf die Seite packen. Wichtiger war ja deine Frage, wer ist da der Favorit? Und ich bin mir da ziemlich sicher, dass es die Bayern machen werden. Harry Kane musst du aber auch erstmal ersetzen. Und ich glaube, da haben sie ja auch, hat Thomas Müller ganz interessant, fand ich auch im Interview gesagt, dass sie natürlich Möglichkeiten haben und dass sie das dann noch umstellen werden, aber sie haben halt keinen klassischen Neuner. Also es gibt niemanden, der ihn 1-1 ersetzen kann. Für mich dann schon spannend zu sehen, wer macht es denn dann? Ist es Thomas Müller, der dann von in den Startelf wieder rückt? Würdest du ihn direkt von Anfang an spielen lassen?
Ich habe also bei Harry Kane, der war sehr gut aus dem Spiel genommen von Schlotterbeck, das muss man sagen. Ist ja immer die Frage, also dass Kane einer der drei besten Stürmer der Welt ist, das würde ich niemals anzweifeln. Aber es war jetzt, du kannst dich vielleicht erinnern, dieses Bundesligaspiel gegen Leverkusen vor 6 oder 7 Wochen, da hat er keinen einzigen Torabschluss im Strafraum gehabt. Ja. Die erste halbe Stunde gegen Dortmund war er jetzt auch sehr, sehr gut markiert in der Champions League bei Aston Villa und bei Barcelona jetzt auch nicht so der große Faktor. Ja. Also bei Kane, der ja sehr viel arbeitet, auch für die Mannschaft extrem beliebt auch ist, kommt es natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, dass er auch in Szene gesetzt wird und gegen die Gegner auf vermeintliche Augenhöhe oder die zumindest gehobene Klasse darstellen, tun sie sich noch schwer, Kane so ein bisschen in die Abschlussposition zu bringen. Da können dann auch Dreierpacks gegen Bochum oder was weiß ich nicht oder diese artistische Nummer gegen Augsburg vielleicht nicht darüber hinwegtäuschen. Also ja. Kane war in Dortmund in der halben Stunde, die er da war, nicht der große Faktor. Aber natürlich fehlt er immer, weil er ja alleine auch schon einen Abwehrspieler bindet, weil er so viel Konzentration auch herholt. Ich finde, Tell hat es am Wochenende nicht bewiesen in Dortmund. Ich finde, er hat sehr viele Anlagen. Also ich gehe schon davon aus, dass Thomas Müller spielt, weil man, glaube ich, bei Thomas Müller auf Bayern-Seite dann auch immer die Erwartung hat, dass der sich für so ein Spiel, dass ihn das nochmal so richtig kitzelt gegen Leverkusen. Also ich würde den erwarten und ich sehe, wie ich es gerade gesagt habe, Leverkusen in aufsteigender Form. Könnte mir vorstellen, dass das ein sehr enges Spiel wird und dass es einem Topspiel, auch wenn es kein Topspiel ist, in einer DFB-Pokalrunde angemessen auch Tendenzen zum Spektakel haben könnte, sodass wir nächsten Montag sagen, das hatte ja beides, dieses Spiel.
Ah, das ist ja, guck mal, jetzt bist du so nach geschmeidigen 31 Minuten dann doch versöhnlich, das gefällt mir. Man muss aber auch einsehen, glaube ich, dass viele Mannschaften, also Top-Mannschaften, um bei diesem Bild wieder zu bleiben, sich inzwischen aber auch auf Harry Kane eingestellt haben. Oder du hast gerade gesagt, er bindet zwar natürlich dann auch einige Spieler, aber du hast auch Mannschaften wie Bochum oder Augsburg genannt, die haben natürlich nicht die Qualität, um so einen Kane zu stoppen. Das haben Top-Mannschaften dann vielleicht schon eher. Und sowohl international als aber auch in der Bundesliga weiß man im Moment, welche Laufwege. Also ich glaube, da gibt es ja relativ viele, da glühen ja die iPads. Und jeder Spieler wird sich wahrscheinlich jeden einzelnen Laufweg von Harry Kane eintätowiert haben ins Hirn. Insofern ist es, glaube ich, dann einfach auch so ein bisschen berechenbar. Aber ich glaube, so richtig, richtig für immer stoppen wirst du ihn nicht können. Das ist auch Teil der Wahrheit.
Ja klar, also wenn der fehlt, das ist natürlich eine ganz große Schwächung. Punkt.
Aber das muss man auch erstmal machen, denn ich habe ja gelesen, Thema Spektakel, das ist so mein kleines Spektakel noch gewesen, dass Harry Kane dann wegen eines kleinen Muskelfaserrisses, muss man sich mal reinsehen, erstmal mit dem Privatchat, mit dem Doktor ausgeflogen wird. Sensationell, wirklich sensationell. Das wäre, glaube ich, dann beim VfL Bochum eine andere Nummer gewesen. Da wäre man wahrscheinlich mit dem Flixbus gefahren.
Das glaube ich auch, aber zur Wahrheit gehört natürlich, die Bayern sind nach Paderborn gefahren und von da ist auch die Mannschaft abends noch geflogen. Ich glaube, es waren zwei, weil die auch einen riesen Staff dabei haben. Und der Doktor, der normalerweise mit dem Bus mit zurückgefahren ist, ist mit Harry Kane mitgeflogen. Also ich glaube, dass dieses die fliegen mit dem Privatjet, das war ein bisschen größer gemacht, weil das ist Usus. Also da muss ich dann auch die Bayern in Schutz nehmen. Also da sehe ich jetzt nichts Verwerfliches dran, ganz normal abends zurückzufliegen. Es gab keine Linienmaschine mehr abends, also haben sie zwei Privatflieger, glaube ich, gebucht. Das machen andere auch und der Doc ist halt mit. Aber es ist wahr, wie du sagst, früher hättest du gesagt, ja, wir treffen uns am Sonntag an derselben Straße, da werden die Bilder gemacht. Nee, da geht's dann schon in der Nacht. Aber so hat sich der Fußball halt einfach auch weiterentwickelt.
Ja, Spektakel eben. Wir brauchen Spektakel. Gut.
Und wie gesagt, selbst St. Pauli fliegt zu Bundesligaspielen. nach Dortmund, 280 Kilometer.
Also 280 Kilometer. Ja. Du, aber ja. Hauptsache, sie haben sich bei X abgemeldet. Das ist doch das Wichtige.
Ja, ja, genau. Und das auch so verkündet. Aber sportlich muss man sagen, ist St. Pauli in der Bundesliga angekommen. Also ich glaube, dass Kiel chancenlos ist. Ich sehe auch nicht das Wunder mit Dieter Hecking. Ich glaube, dass St. Pauli gute Chancen hat, drin zu bleiben. Im Moment sieht es ja so ein bisschen aus, als wenn sie sich unten mit Hoffenheim und Heidenheim so einen Kampf um die Relegation bieten. Und vor der sportlichen Leistung von unserem Lokalrivalen muss man schon den Hut ziehen. Das waren die Guten der Bundesliga.
Ja, wobei ich irgendwie gegen Thema Spektakel und Topspiel und alles, aber wir haben ja ein wenig, kommen wir später zu noch, aber als Heidenheim gegen Chelsea gespielt hat, muss ich ehrlich gestehen, habe ich gedacht, okay, komm, das war eine okay Leistung. Ich hätte mir mehr ausgerechnet gegen St. Pauli, aber vielleicht hast du recht, es ist einfach die Kraft, die dann am Ende hinten rausfehlt.
Nee, du meinst
Heidenheim.
Also Heidenheim hat ja gegen Frankfurt gespielt, aber sie sind ja im Moment hinter St. Pauli auf den Relegationsplatz zurückgefallen.
Nee, ich hätte jetzt eigentlich Heidenheim den Schwung Chelsea mitnehmen.
Ja, aber du hast gerade St. Pauli gesagt. Heidenheim gegen St. Pauli. Ich weiß nicht, ob du auf das Duell kommen wolltest. Du hättest dir ausgerechnet, dass Heidenheim diesen Schwung aus dem Chelsea-Spiel gegen Frankfurt mitnehmen kann.
Nein, ich kam deshalb auf Heidenheim, weil Heidenheim auf 16 steht.
Ja, genau.
St. Pauli auf 11 steht und Heidenheim gegen Frankfurt 0-4 verloren hat.
St. Pauli steht auf 15.
Ja, das stimmt. Aber Heidenheim. Aber ja. Heidenheim.
Ja, aber du hast gerade gesagt, St. Pauli steht auf 11. Hör dir das bitte nochmal an.
Ist ja nicht schlimm. Hab ich
das gesagt? Ja, hast du, das ist nicht schlimm. Wir können natürlich auch sagen, wir haben unterschiedliche Begrifflichkeiten. Ich sage, es ist Platz 15 und du sagst, es ist Platz 11. Aber es steht da Platz 15 zumindest.
Worum es mir ging. Es ging um die Abstiegsränge und es ging, wer bleibt in der Liga.
Ja.
Und ich habe gesagt, Heidenheim, habe ich gedacht, weil das Spiel gegen Chelsea nicht so schlecht war, hätte mehr Kraft, um vielleicht, du weißt, Aber es war mehr Sehnsucht.
Alles klar. Ich finde auch, dass ich hatte ja das Vergnügen, in Heidenheim zu sein gegen Chelsea. Das war ein sehr ordentlicher Auftritt von Heidenheim. Chelsea hat aber auch voll dagegen gehalten. Und das ist ja auch immer geil, wenn die dann eigentlich davon sprechen, sie haben eine B11 für die Conference League. Und da laufen dann Nkunku, Sancho, Mudrik auf. Das ist ja Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Die haben es auch ganz seriös zu Ende gespielt. Und ich habe schon gedacht, das hat unfassbar viel Kraft gekostet, dieses Spiel. Und dann sind ja immer zwei Parameter entscheidend. Entweder du kommst schlecht in ein Spiel rein, weil du irgendwie mit dem Kopf noch bei dem anderen Spiel bist und auch gerade am Anfang, kennst du ja auch, wenn du einen deiner Läufe gemacht hast und am nächsten Tag tun am Anfang die Knochen weh, aber man kann sich ja wieder da reinlaufen. Gestern war es kurioserweise so, dass sie in der ersten Halbzeit gut dagegen gehalten haben und dann in der zweiten Hälfte die Körner gefehlt haben. Es ist schwierig für Heidenheim. Also, dass es so schwierig würde, hätte ich nicht gedacht, weil ich eigentlich dachte, mit diesem Traumstart machen sie einfach ein paar Punkte. Sie haben, glaube ich, im Moment das Problem, es ist eine ungewohnte Belastung, du kannst nicht so viel Trainingszeit machen. Das Spiel von Heidenheim ist total auf Körperlichkeit ausgelegt. Da merkst du jetzt, dieser Rhythmus ist nicht bekannt und du hast damit Beste, Kleindienst, Sessa und Dingchi, hast du deine vier besten Offensivspieler verloren. Das ist sicherlich die schwierigste Situation bislang in der Amtszeit von Frank Schmidt und die Spiele bis Weihnachten werden ja nicht leichter mit Bayern und Stuttgart. Also da bin ich gespannt, auch wie sie in der Winterpause damit umgehen, aber ich vermute ganz stark, sie werden das alte Erfolgsrezept anwenden und werden Ruhe bewahren und ich sage nach wie vor, dass Heidenheim in der Bundesliga bleibt.
Boah, Wahnsinn. Aber wir waren schon auf Platz 15, 16, 17. Wir haben alles durch quasi jetzt schon.
Ja, dann gehen wir in die zweite Liga runter. Rutschen wir direkt eins runter.
Genau.
Wie fandest du denn das Statement von Schalke 04 in der Causa Ralf Fährmann?
Schlimm.
Ich fand diesen letzten Satz. Und damit können wir dann irgendwie schließen, nachdem es um alles Rechtliche ging. Er soll ja irgendwie Internas ausgeplaudert haben und er hat eine Abmahnung bekommen, weil das Interview mit dem Verein nicht abgestimmt war. Und obwohl Ralf Fährmann glaubt, der beste Torwart auf Schalke zu sein, würde er hier trotzdem nicht mehr spielen. Also das ist wirklich, muss ich sagen, das ist wie so eine Ex, die verlassen wurde oder hintergangen wurde und dann in der Boulevardpresse noch einen Abschiedsbrief an ihren Ex schreibt und so, ja, wir haben uns jetzt geeinigt und so, es war eine schöne Zeit, aber auch wenn du glaubst, dass du der beste Liebhaber warst, in mein Bett kommst du nicht mehr rein. Also das ist ja an Peinlichkeit nicht zu überbieten, muss ich ehrlich sagen.
Ja, und bei Juri Mölder ist es übrigens auch so, dass ich irgendwie, das ist so, wie wenn du eine Ex nach 20 Jahren wieder triffst.
Technikchef lacht gerade. Schön zu sehen, muss man sagen.
Ja, Aber bei Juri Mölder geht es mir jedenfalls so, das ist wie eine Ex, die du nach 20 Jahren wieder triffst und sagst, warte mal, die ist das? Ist das die wirklich noch? Ist das
ich habe mich echt gefreut, ihn am Freitagabend zu sehen.
Ja, ich nicht. Also ich finde alles, typ, was find von ich. Schalke im Moment kommunikativ rüberkommt, ist einfach nur eine Katastrophe. Und ich frage mich dann auch, wann hört das auf? Es ist irgendwie so, dass du denkst, so, es kann doch jetzt ist es gut. Jetzt kann es nicht schlimmer werden. Und dann haut Matthias Tillmann noch einen hinten raus, genauso wie du gerade gesagt hast, Statement Fährmann. Es ist wirklich so, dass du, das ist an Fremdschämen nicht mehr zu überbieten. Also egal, ob wie man zu Schalke steht, aber das ist wirklich nicht würdig, wie man da mit Schalke 04 umgeht.
Es ist räudig, würde ich sagen, wie du es sagst.
Es ist wirklich räudig.
Und ich bin wirklich bei dir. Es ist so, weißt du, man sagt am Anfang so, okay, wir versuchen es jetzt mal vielleicht mit fußballfremden Leuten in der Vereinsspitze, die das Ganze so leiten und unternehmen.
Genau.
Dann sagst du, wir holen einen, der in Frankfurt mal nachgewiesen hat, dass er ein Auge für Talente hat. Ja. So. Und dann sagst du vielleicht, wir holen jetzt einen Trainer aus Holland, der noch unbelastet ist, so dazu. Und dann haben wir noch ein paar Einzelspieler, die unbestritten mal Qualitäten hatten. Und das zusammen könnte vielleicht einen Mix geben. Der in die Zukunft zeigt. Mhm. Und eigentlich ist alles, es geht alles schief. Du hast eine hoffnungslos überforderte Vereinsführung, die in einem neudeutschen Business Speak, die überhaupt kein Mensch versteht, dann so eine Pressemeldung zu verschicken über Ralf Fährmann, der im Übrigen, finde ich, früher zu seiner Glanzzeit echt ein richtig guter Torwart war. Ich glaube, der hat sich auch mit Schalke identifiziert. Ich habe in der jüngeren Vergangenheit ihn als Torwart auch nicht mehr so gut gesehen. Vor allen Dingen im Fuß ist er wahrscheinlich wirklich einer der schlechtesten. Und es gab auch so ein paar Aussagen, da habe ich dann auch gedacht, er überschätzt sich ein Stück weit. Also, dass der sportlich keine Rolle mehr spielt, das kann ich nachvollziehen. Aber so kannst du nicht mit einem Spieler umgehen, der jahrelang wirklich fast eine Legende auf Schalke gewesen ist. Du musst dann ganz nüchtern sagen, der hat ein Interview gegeben, das war nicht mit uns abgesprochen. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute und hoffen, dass man irgendwann sich wieder hier sieht und dann auch den Verdiensten würdig hier empfangen wird. Aber so ein Satz als Unternehmen, ich komme da gar nicht drüber. Also das wäre genauso, wenn du jetzt am Schluss schreibst, wenn du mich rausschmeißt beim Podcast, weil das ist ja deine Erfindung, und dann einfach sagst, Thomas Wagner hält sich nach wie vor immer noch für den zweitbesten Podcaster, aber er wird hier keinen einzigen Satz mehr sprechen, wie das damals beim DSF 1997 über mich einer gesagt hat, weil ich so schlimm Dialekt gesprochen habe. Das würde mich auch hart treffen. Und ich finde es dann peinlich einfach.
Also ich finde, weißt du, was ich peinlich finde? Irgendjemand ist ja auf die Idee gekommen, hey, weißt du was, total geiles Konzept. Wir nehmen einfach mal einen Eurofighter und bauen den, basteln den mit ein, weil die sind ja alle total beliebt. Dann hast du so einen Büskens. Dann kommt irgendwie so ein Wilmus um die Ecke. Dann kommt irgendwie ein Juri Mölder um die Ecke. Und ich frage mich so, warte mal, was macht eigentlich Radek Latal? Oder
Jiří Němec, der Schweiger. Wobei bei Büskens, das gehört dann auch zur Ehrenrettung, der hat, glaube ich, seine 10 letzten Spiele als Trainer alle gewonnen. Also der hat zumindest abgeliefert, wenn er da gebraucht wurde auf Schalke.
Ja, aber was macht eigentlich Martin Marx? Oder
Martin Marx habe ich gesehen am Freitagabend. Der hat so eine Gruppe angeführt. Die konnten dann Bilder machen. Und die heilige Barbara wurde die Statue wurde im Kabinengang vorgestellt. Nein, aber ganz
Ingo ehrlich. Ingo Anderbrücke vielleicht noch.
Ja, Ingo Anderbrücke hat eine
Eigenrauch, sehr gute, Freunde.
Du kannst jetzt hier alle Namen runterbeten, aber die haben ja eigentlich alle was geschafft. Der Anderbrücke hat eine gut gehende Fußballschule und alles. Und das waren richtig geile Typen, die für Schalke den größten Triumph der Vereinsgeschichte rausgeholt haben. Also Juri Mölder ist auch nicht jetzt das Problem. Das Problem ist einfach, dass der Kader völlig falsch zusammengestellt wurde, dass da gar keine Sportkompetenz ist, außer Ben Manga. Der macht sein eigenes Spiel auf seine eigene Karte mit seinen eigenen Leuten. Gerrards ist schon raus, jetzt kommt der neue Trainer, dann hoffen sie alle wegen der zweiten Halbzeit bei einem total bewusstlosen HSV an dem Tag, es ist alles gut, und werden von Lautra, die ein bisschen anziehen, in der zweiten Hälfte einfach hergespielt. Es ist ja Wahnsinn, was die für Abwehrfehler gemacht haben. Stellungsfehler da mit Kaminski, dann kommt kein einziger Ball mehr an. Mein leidgeprüfter Freund, die Handballlegende Harry, schreibt mir in der ersten Halbzeit, oh, das ist aber ganz ordentlich spielerisch. Dann sage ich, was siehst du für ein Spiel? Also der ist ja schon so, das war okay, aber da ist ja schon der Anspruch so weit gesunken. Und dann war auch kein Aufbäumen nachher da. Also ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass man sich in der Liga mit echt schwachen Aufsteigern Sorgen machen muss, abzusteigen. Aber Schalke muss sich Sorgen machen, abzusteigen. Vor allem, die spielen jetzt noch gegen Paderborn, Düsseldorf und Elversberg. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn.
Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Aber ich hab wirklich die Lösung für Schalke 04, um dann nochmal kurz zu bleiben. Ich habe die Lösung. Ich finde, wenn du einfach Tom Dooley als Trainer zurückholst, der übrigens seit 2014 Nationaltrainer der Philippinen ist, dann, glaube ich, dann hast du es. Du musst es einfach nur machen.
Okay, Tom Dooley holen wir zurück. Okay, bleibt Merlin der Zauberer jetzt Trainer? Was sagst du? Oder kommt der schöne Bruno?
Boah, das ist ganz schwer. Also ich hätte safe gesagt, dass es überhaupt gar kein Vertun gibt, dass Bruno Labbadia demnächst im Volkspark aufläuft. Aber das ist gekippt bei mir. Und ich glaube auch bei dem einen oder anderen ist es gekippt. Ich glaube, Stefan Kunz ist sich trotzdem sicher, dass wenn Bruno unterschreibt, dann die werden noch zweimal um die Alster laufen zusammen. Und dann werden sie es aushacken. Aber ich habe fast so ein bisschen dann, aber das ist jetzt wirklich so, das ist ja dann eher Kirmes und Unterhaltung. Da kannst du vielleicht gleich mehr sagen, weil du da einfach in der Tiefe des Topspiels doch analytischer bist als ich. Aber in meiner Sehnsucht wäre es dann Merlin der Zauberer, der jetzt eine Chance kriegt. Und du kannst aber schlechterdings, wenn das so ist, dass du mit Bruno Labbadia schon gesprochen hast und dir eigentlich handelseinig bist, dann kannst du natürlich das jetzt nicht absagen. Das geht natürlich nicht. Aber also, von der Fußballsehnsucht und vom Spektakel ist es Merlin der Zauberer.
Also ich finde das schon erstaunlich, weil er hat das im Februar gemacht gegen Hansa Rostock. Damals ging es 2-2 aus, bevor Steffen Baumgart kam. Da haben alle gesagt, nee, also das ist noch nicht die Statur eines Cheftrainers. Jetzt gewinnt er gestern ein gutes Spiel mit Stück weit Matchglück, aber auch gegen gute Karlsruhe. Das war insgesamt ein gutes Fußballspiel. Das war das Topspiel der zweiten Liga gefühlt. Und jetzt schreien alle plötzlich, okay, jetzt musst du es mit ihm weitermachen. Also er hat eigentlich das gemacht, was ein Co-Trainer oder der lange dabei ist, machen sollte. Er hat gesehen, die Mannschaft fühlt sich doch eher wohler mit dem offensiv ausgerichteten Stil, wie das unter Tim Walter war. Er hat diese Knöpfe gedrückt, er hat Dompe gebracht, das bleibt für mich das große Geheimnis von Steffen Baumgart, warum der nicht Dompe immer wieder gebracht hat.
Das ist einer
der besten Spieler dieser Liga.
Das kann ich dir sagen.
Warum?
Weil er das zwischen den Zeilen auch in Interviews immer wieder gesagt hat, dass er die Disziplin nicht, er ist nicht okay gewesen mit Dompe, mit seinem ganzen Auftritt
Klar. Und so weiter. Aber also, Dompe hat auf der anderen Seite so viele Skills nach vorne, den musst du meiner Meinung nach immer spielen
lassen. Ja, das ist dann wieder Spektakel Thomas Wagner. Da drehe ich den Spieß jetzt um.
Okay.
Ich will es nur erklären, weil ich glaube, das ist Steffen Baumgart, wie er lacht und lebt. Da geht es viel über das Persönliche und über die Einstellung. Es ist dann eher so dieses erzieherische Momentum, das Steffen Baumgart in sich trägt, was aber nicht hilfreich ist, wenn es um die Bewertung von Spielern geht, finde ich. Aber
das ist ja auch okay. Also ich habe nur gesagt, ich halte es für einen Fehler und das hat man gestern meiner Meinung nach
auch
gesehen.
Absolut. Ja.
Und nur noch ein Wort zur Trainersuche. Ich verstehe Stefan Kunz halt nicht. Der HSV verliert vor 3 Wochen nach einer wirklich indiskutablen Leistung in Braunschweig. Und da haben viele schon erwartet, dass der Trainer gewechselt wird. Dann bekommt er die 2 Wochen. Dann wird er entlassen nach einer indiskutablen zweiten Hälfte gegen Schalke. Und man hat das Gefühl, Stefan Kunz war gar nicht vorbereitet. Also da wurden ja ein Name nach dem anderen reingeworfen. Man hatte das Gefühl, der sitzt jetzt gerade in seinem Büro und guckt, habe ich noch eine Telefonnummer von dem Berater und von dem und sowas. So, dann Bruno Labbadia, habe ich immer gesagt, ich finde, das ist ein guter Trainer, der auch Pragmatiker ist, der vor allen Dingen auch einen offensiven Fußball spielen lässt. Und wenn du glaubst, dass das der Mann ist, der dich in die Bundesliga führen kann, dann muss das auch unabhängig davon geschehen, was gestern war. Also es gibt natürlich viele, die jetzt davon träumen, den Polzin zu lassen. Ich finde, das ist ein sympathischer Junge. Ich glaube auch, dass das echt ein großes Trainertalent ist. Aber stell dir mal vor, du behältst den jetzt, der gewinnt noch ein Spiel und dann verliert er die nächsten 2 wieder. Dann sagst man, warum hat man diese Chance vergehen lassen? Also wenn du jetzt überzeugt bist, dass Labbadia oder wer auch immer der richtige Mann ist, dann finde ich, kannst du das nicht von einem Spiel gestern abhängig machen, dass du jetzt sagst, dann wird's Polzin. Du musst doch jetzt schon mit einem Trainer gesprochen haben, der das Potenzial aus deinem Kader rausholt. Bin ich der Meinung.
Ja, jetzt ist es wirklich so, dass ich wirklich versuche, den Spieß einmal umzudrehen und sage ganz klar, das, was man da gesehen hat, in dem einen, es ist nur ein Spiel, komplett, ja, verstanden, check. Gegen den KSC gewonnen, finde ich, check. Großartig erstmal aus Hamburger Sicht. Und dann hast du eines gesagt, er hat den Fußball wieder spielen lassen von Tim Walter, beziehungsweise die offensive Variante. Das ist auch die Wahrheit. Ich, zumindest aus meiner Brille, aus der Unterhaltungsbrille, ist es so, dass ich einen deutlich besseren HSV insgesamt gesehen habe und einen HSV gesehen habe, der augenscheinlich die Schnauze ganz schön voll hatte von Steffen Baumgart. Also da gab es wohl einige Spieler, die wirklich befreit zumindest aufgespielt haben. So sah es aus. Und das ist etwas, was mir wiederum aus HSV-Sicht wirklich viel Spaß gemacht hat und auch eine gewisse Sehnsucht entwickelt hat. Das liegt nicht daran, dass Merlin Polzin ein guter Nachwuchstrainer ist und auch vielleicht einer der kommenden Trainer mit 34 Jahren. Muss man überlegen, Toni Kroos hat gerade seine Karriere mit 34 beendet. das ist schon etwas, wo ich denke, okay, dann darüber muss man dann vielleicht dann nachdenken. Da wird vieles sichtbar in einem Spiel, ohne jetzt zu viel reininterpretieren zu wollen. Aber man hat schon auch ganz klar gesehen, da war Steffen Baumgart, wir haben da schon mal drüber gesprochen, vielleicht nicht der Trainer, der die Mannschaft, wo viele in der Mannschaft noch gesagt haben, ja, finde ich geil, mit dem jeden Tag irgendwie zu tun zu haben. Also das war für mich schon sichtbar. Und deshalb muss man die Frage schon stellen und deshalb finde ich es auch berechtigt. Und wenn du dann siehst, wie in der Fanbase Bruno Labbadia diskutiert wird, muss man sich die Frage stellen, und da komme ich wieder auch zu deinem Punkt, hat Stefan Kunz da die richtige Telefonnummer gezogen, grundsätzlich?
Ja gut, aber in der Fanbase wurde ja auch Steffen Baumgart wie ein Halsbringer empfunden. Du kannst ja nicht als Verein davon abhängig machen,
das sag ich ja nicht. Das sag ich also ja nicht. Ich habe ja mehrere Punkte gemacht jetzt.
Ja, aber klar, aber Bruno Labbadia hat den HSV ins Europapokal-Halbfinale geführt, hat sich aus unmöglicher Situation gerettet und war Zehnter. Also wer da irgendwie diese Scheißhausparolen, ach, der schöne Bruno, der guckt lieber nach Spielerfrauen, so ein Kokolores, was ich da alles immer
teilweise ja, gelesen habe.
Das ist einfach nur peinlich. Und ich habe einfach gesagt, du kannst nicht von einem Spiel, weil Labbadia lässt ja auch offensiv spielen. Der würde ja jetzt nicht die Mannschaft eher, für mich hat Steffen Baumgart zu defensiv spielen lassen beim HSV. Und ich sage, wenn du grundsätzlich davon überzeugt bist, aber Labbadia oder jemand anderes das ist, dann finde ich, kannst du nicht alles über den Haufen werfen, weil Polzin jetzt ein Spiel gewonnen hat. Das war so meine Aussage.
Gut, dann würde ich sagen, haben wir die Personalie Zauberer und Baumgart und HSV alles durchgemalt. Gibt es noch irgendwas, was auffällig war in der zweiten Liga, außer dem HSV?
Ja, es gibt einfach dieses Ding, dass es zwischen Platz 2 und Platz 12 sind es 4 Punkte. Das finde ich Wahnsinn. Also das finde ich wirklich Wahnsinn, wie diese Liga, und ich habe es ja schon mal gesagt, du wirst dieses Jahr mit Mitte, Ende 50 Punkten aufsteigen. Das finde ich unglaublich, wie ausgeglichen das Ganze ist. Ist aber nicht unbedingt ein Zeichen von Klasse.
Ausgeglichen finde ich dann einen sehr schönen Aspekt, weil ausgeglichen ist das, was wir, unsere Tipperei ist ausgeglichen, das erste Mal seit langer, langer Zeit.
Ja, weil du international, du tanzt halt, wie es dem weißen Ballett angemessen ist, auf europäischer Bühne. Ich bin beim DFB-Pokal, das war geil, wie du einen richtigen Tipp hattest und hast letztes Mal geschrieben, jetzt habe ich dich. Und ich habe es dir vorgerechnet, 16-6 ausgegangen. Also da sonne ich mich einfach noch ein paar Jahre drin.
Ja, also mach das gerne. Es kommt ja, ist ja bald wieder Champions League, insofern alles gut.
Nächste Woche. Ja. Also fangen wir an. Bielefeld gegen Freiburg 1-3, sag ich.
0-4.
Regensburg gegen Stuttgart.
1-5.
0-4. Bayern München gegen Leverkusen, sage ich 3-2 in der Verlängerung für die Bayern.
3-1.
Auch für die Bayern? Mhm. Boah, das ist jetzt ein Wahnsinn. Du, Werder gegen Darmstadt?
1-2.
1-2?
Ja.
Kohfeldt gewinnt da. Okay, ja. Ich sag Bremen gewinnt 2-1. Das ist das erste Mal, wo wir auseinander sind. Das weiße Ballett, nur noch 3 Schritte von seinem natürlichen Habitat entfernt gegen die alte Dame. Ich sage 3-1 für Köln gegen Hertha.
3-1 für Köln gegen Hertha. Ich sage, ich weiß nicht wie viel, aber im Elfmeterschießen kommt Köln weiter.
Wolfsburg gegen Hoffenheim?
2-1.
3-1. Leipzig gegen Frankfurt sage ich 1-3 für die Eintracht.
Und das Ende von Marco Rose. Überraschenderweise 2-1.
Oh, gut. Die beiden können wir uns anschleichen. Und der KSC gegen Augsburg sage ich 1-0 für den KSC.
Nein, das wird 2-1 für Augsburg.
Gut, wenigstens, dass wir noch ein paar Unterschiede gefunden haben.
Das ist ja Wahnsinn. Wenigstens das, aber du, der Sprech ist dieses Mal sehr unterschiedlich gewesen und das Wording auch. Ich glaube, im Herzen sind wir uns ziemlich sicher, dass egal ob Unterhaltung oder Sportkompetenz, es ist beides auf jeden Fall dringend notwendig. Und das Dritte, was man braucht.
Mike, aber eins würde ich vorher noch sagen. Ich will dich. Nein, ich will dich
ungern. Interruptus.
Ja, klar, ich wollte gerade sagen, aber das ist eigentlich ja kein lustiges Thema. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Gestern ist der 22-jährige Spieler Bove bei Florenz zusammengebrochen beim Spiel. Das ist
eine schlimme Situation.
Ja, ich hab dieses Spiel damals kommentiert, wo der linke Verteidiger des FC Sevilla im Spiel zusammengebrochen ist und in der Kabine oder beziehungsweise auf dem Weg ins Krankenhaus damals verstorben ist. Ich finde das immer ganz schlimm. Das erinnert ja auch an diese Szene mit Eriksen bei der Europameisterschaft vor 3 Jahren. Also man weiß nicht genau, was die Ursache ist. Es wird nur darüber spekuliert. Er liegt im Krankenhaus und an dieser Stelle einfach nur alles Gute, dass der Junge schnell wieder zu sich kommt und dass man die Ursache findet auf jeden Fall. Das ist mir jetzt, also ich fand es ganz schlimm, wie ich das heute Morgen gelesen habe. Das ist mir jetzt schon ein Bedürfnis gewesen.
Mehr ist dazu nicht zu sagen. Ich danke dir für heute und wir hören uns nächste Woche.